Er ist der dienstälteste Landesverkehrsminister Deutschlands. Doch mit dem Regierungswechsel nach der Landtagswahl ist für Baden-Württembergs Verkehrsminister Schluss. Dann gibt Winfried Herrmann sein Amt und sein Mandat ab. Ein Grüner im Verkehrsministerium und das ausgerechnet im Autoland Baden-Württemberg. Das ist für sich genommen ja schon eine Sensation gewesen. Das dann aber auch noch über 3 Legislaturperioden durchzuhalten, ist die eigentliche Leistung. Winne Herrmann, wie ihn viele nennen im Ländle, ist gerade auf Abschiedstour. Und für mich ist es eine große Freude, dass er sich heute auch eine Stunde Zeit für ein Gespräch genommen hat. Damit herzlich willkommen zu E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Mein Name ist Peter Schwierz und ich spreche heute mit Winfried Herrmann über die Erfolge und womöglich auch Misserfolge seiner Verkehrspolitik und natürlich über die Entwicklung der Elektromobilität in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Aber ich will von ihm auch wissen, ob grüne Verkehrspolitik eigentlich noch grün genug ist, um die Transformation in dem Bereich zu meistern. Also gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Winfried Herrmann, der übrigens ein E-Auto-Fan ist. Ja, herzlich willkommen bei E-Mobility Insights, lieber Herr Herrmann. Wie geht's Ihnen heute?
Gut.
Das höre ich gerne. Zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl in Baden-Württemberg. Es war eine ziemlich knappe Kiste, aber vor ein paar Monaten auch noch undenkbar, dass Grüne noch Wahlen gewinnen können. Wie viel Champagner ist geflossen?
Wahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls, ich habe keinen getrunken. Wir haben uns sehr gefreut. Das ist wahr. Wir haben vor 1,5 Jahren 16% Rückstand gehabt und die allermeisten haben sich nicht vorstellen können, dass man noch gewinnt. Ich bin ja sozusagen Berufsoptimist und habe immer daran geglaubt, dass wir knapp gewinnen. Allerdings, dass es so knapp wird, wie es jetzt dann am Ende geworden ist, ist schon nicht ganz einfach, weil daraus resultiert ja schon auch jetzt der große Anspruch der CDU eigentlich im Grunde genommen, die Wahl gewonnen zu haben.
Ja, interessante Interpretation von den Kollegen aus dem Unionslager. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, auch was das für die Verkehrspolitik bedeutet. Aber lassen Sie uns mal bei Ihnen persönlich starten. Sie haben jetzt 15 Jahre lang die Verkehrspolitik in Baden-Württemberg geprägt. Was war so aus verkehrspolitischer Sicht der schönste Moment in dieser Zeit?
Ich glaube, dass es nicht nur einen schönen Moment gegeben hat, sondern es gab eine ganze Reihe von schönen Momenten. Also es war für mich ein schöner Moment, zum ersten Mal in unseren neuen Nahverkehrszügen zu fahren oder so einen einzuweihen, weil wir haben ja da im Bereich Schienenpersonennahverkehr komplett das neu gemacht. Es war für mich wunderschön, zum Beispiel einen großen Radschnellweg, eine große Etappe des Radschnellwegs in Mannheim zu eröffnen und zu fahren, also im Bereich Radverkehr. Und ich bin ja in all den Jahren immer die neuesten Elektroautos gefahren und es war auch jedes Mal eine Freude, wenn da eins gekommen ist, war wieder eins schöner und besser und so. Also ich bin ja wirklich ein Anhänger sozusagen von Multimodalität und aber in jedem Bereich gibt es eben halt die ökologische und klimafreundliche Variante oder die eher schädliche Variante. Und ich bin ja der Meinung, nur wenn wir in allen Bereichen das klimafreundlich und nachhaltig hinbekommen, klappt es auch mit dem Klimaschutz und mit der Verkehrswende.
Also viele schöne Momente. Gab es denn auch schreckliche?
Ja, also die Entscheidung, die Volksabstimmung zu Stuttgart 21, die war schon nicht ganz leicht, weil ich eigentlich da wiederum als Optimist fest davon überzeugt waren, dass wir das schaffen, eine Mehrheit gegen dieses Projekt zu finden und damit irgendwie einen Ausstieg einleiten zu können. Und das hat nicht stattgefunden. Das war schon schwierig, weil das hat ja dann bedeutet, dass ich in Folge als Minister das Großprojekt begleiten muss, wo ich selber gar nicht Bauherr bin, aber ich werde das immer begleiten müssen. Und ich habe ja dann die Formel gefunden, kritisch-konstruktiv. Das haben wir dann auch 15 Jahre lang durchgehalten und haben auch viel verändert an diesem Projekt. Also von daher kann ich nicht sagen, wir haben das jetzt nur durchgeschleppt oder verhindert. Im Gegenteil, wir haben dann einfach konsequent gesagt, was können wir noch besser machen, obwohl die grundsätzliche Entscheidung gefallen ist.
3 Legislaturperioden im Amt unter Landesvater Kretschmann. So einen langen Gestaltungshorizont hatten ja die wenigsten Verkehrsminister.
Niemand, würde man sagen, niemand.
Niemand eigentlich, ne? Genau. Konnten Sie die Zeit nutzen, um Spuren zu hinterlassen, Herr Herrmann?
Absolut. Ich würde sogar sagen, nur weil ich so viel Zeit hatte, konnte ich Spuren hinterlassen. Weil wenn man mal schaut, dass die allermeisten Verkehrsminister, Ministerinnen in der Regel maximal eine Periode durchhalten. Ich hatte mehrere bayerische Kollegen, die noch nicht mal eine halbe Periode durchgehalten haben. Die Bayern haben ja zeitlang die Verkehrsminister im laufenden Meter ausgewechselt. Und da kannst du natürlich gar nichts verändern, keine Spuren legen, weil wahrscheinlich wenig Sektoren in der Politik so zäh, langwierig sind wie der Verkehrssektor mit Infrastruktur, dass Entscheidungen lange, lange dauern und wenn es dann endlich soweit ist, dann dauert es lange, bis geplant wird und wenn das soweit ist, dann dauert es lange, bis gebaut wird. Das ist schon ein Geduldsministerium und das muss ich sagen, das ist ein sehr großes Geschenk, was ich da hatte, dass ich dreimal Verkehrsminister werden konnte und auch jeweils von Ministerpräsident Kretschmann auch in der Position im Kampf gegen die anderen. Es war ja, die SPD wollte mich da nicht haben, die CDU wollte mich da nicht haben und die Grünen halt in dem Ministerium nicht haben. Und da war das schon sehr wichtig, dass ich da das machen konnte. Und ich konnte es, glaube ich, wahrscheinlich auch nur schaffen, weil ich schon lange in der Verkehrspolitik war. Also im Unterschied zu den allermeisten Verkehrsministerinnen war ich gewissermaßen ausgebildet. Während bei den anderen waren, die waren ja alle, sind erst in die Lehre gegangen, sind Minister geworden. Also jedenfalls ist ein klassisches Ministerium nach dem Motto, irgendeine Straße hast du doch auch in dem Wahlkreis, du kannst Verkehrsminister, ja. Und das war bei mir halt anders. Ich bin ja 98 in den Bundestag gekommen und ich kenne ja die Serie da ungefähr 10 Bundesminister und weiß, was die vorher gemacht haben und wie sie das Amt angegangen haben. Da waren nicht viele so vorbereitet auf den Job wie ich.
War Ihnen das auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dass Sie Verkehrspolitiker werden? Also wenn es stimmt, was man so liest, dann sind Sie ja am Güterbahnhof Rottenburg am Neckar geboren worden. Was für ein schönes Bild im Rückblick.
Das stimmt, ja, ja. Wobei ich das lange Zeit gar nicht gemerkt habe. Das ist mir eigentlich erst so richtig bewusst geworden, als ich das Buch geschrieben habe. Alles bleibt anders, meine kleine Geschichte der Mobilität, dass ich tatsächlich natürlich eine emotionale Affinität zur Schiene hatte, weil ich da aufgewachsen bin. Und dann hatte ich natürlich auch eine Märklin-Eisenbahn. Meine weitere These, alle Freunde der Schiene hatten auch eine Märklin-Eisenbahn. Auch das ist Teil der liebenswürdigen Geschichte, die man so erlebt als Kind, dass man solche Dinge mitnimmt. Aber ich gehöre natürlich auch dazu in meinem Buch so beschrieben zur Generation Auto. Als ich 18 war, war Schiene sowas von out und Auto sowas von in. Also wir haben auch dem Auto gehuldigt, meine Generation.
Das ist eine schöne Überleitung, denn ich möchte mal zu diesem viel zitierten Kulturkampf gegen das Auto kommen. Gab es den überhaupt oder wurde der den Grünen wie auch der Heizhammer von der Gegenseite eigentlich relativ clever in den Mund gelegt?
Also auf jeden Fall ist er mir ständig in den Mund gelegt worden, also unter anderem auch der jetzt scheidende FDP-Fraktionsvorsitzende, der immer behauptet hat, ich würde das Auto hassen, würde nur für Fahrradpolitik machen, obwohl ich 15 Jahre lang sichtbar in der Landesregierung und im Parlament mich fürs Auto, für die Elektrifizierung ausgesprochen habe, moderne Automobilpolitik, moderne Straßenbaupolitik. Hat ja bei mir immer alles dazugehört und der hat es konsequent ignoriert, hat immer die andere Geschichte erzählt. Und ich glaube, es gab nur eine Phase, wo die Grünen ideologisch in Sachen Auto unterwegs waren, das war in der Gründungsphase, wo wir quasi aber mit allem, was bis dahin herkömmlich war, ja gebrochen haben. Die Grünen waren ja wirklich so in den frühen 80er Jahren wirklich sehr radikal zu allem, was da lief. Also ich bin Anfang der 80er Jahre nach Stuttgart gekommen, da war halt der Autoverkehr sowas von überbordend, dass es überall Bürgerinitiativen gegen Autolärm, gegen Autoverkehr gab. Also das war aber gegen das Übermaß an Auto und gegen den Lärm und gegen Stank und die Gesundheit und die fehlende Lebensqualität. Aber es war eigentlich nicht gegen das Auto gerichtet. Ich habe immer gesagt, ich selber nutze das Auto gerne, wie viele andere Menschen auch, sonst hätten wir nicht so viele Autos, weil das Auto natürlich in vielerlei Hinsicht auch unschlagbare Vorteile hat. Ich meine, 1,4 Milliarden Autos auf der Welt hat man ja den Leuten nicht durch Drohung eingeprügelt, dass sie das gekauft haben, sondern weil man sich einen großen Nutzwert und Spaß und sonst was verspricht. Und das eigentliche Problem ist ja, dass es Autos Opfer des eigenen Erfolgs wird. Dass es halt zu viele davon gibt, die nicht gesteuert sind und so weiter. Und jetzt, wenn ich sozusagen meine persönliche private Nutzung des Autos ist, bescheiden. Also ich fahre nicht mehr gerne Autos, muss ich ganz offen sagen. Ich fahre liebend gerne öffentliche Verkehrsmittel und noch lieber Fahrrad oder gehe zu Fuß. Aber ich weiß natürlich auch, wie viele Vorteile man mit dem Auto hat.
Wenn es diesen Kulturkampf doch gegeben hätte, dann wäre er auch nicht besonders erfolgreich gewesen bei inzwischen 50 Millionen allein Autos im Bestand auf deutschen Straßen. Ja, da kommen ja die Nutzfahrzeuge noch zu. Also das sind ja eigentlich horrende Zahlen und das geht nicht runter. Das geht nur immer weiter rauf.
Ja, das ist richtig und es ist aber, was wirklich zu beobachten ist, dass Leute, die so ein ungebrochen, eindeutiges Verhältnis zum Auto haben, die empfinden ja jede Art von Reduktion. Also in der Innenstadt haben wir mehrere 10.000 Parkplätze. Wenn du da 10 wegnimmst, gibt es Leute, die sagen, es ist ein Kulturkampf gegen das Auto, man würde das Auto benachteiligen. Es haben sich halt ganz viele daran gewöhnt, dass das Auto über die Maßen das Gesamtsystem dominiert, am meisten Flächen braucht und überhaupt sozusagen die Stadt und die Landschaft dominiert. Und wenn man dann eine Politik macht, lassen Sie es mal etwas zurückdrängen, dass aus einer Kreuzung wieder ein Platz gemacht wird, wie es vor der Automobilisierung war, dann empfinde ich es schon als Kulturkampf gegen das Auto. Aber das ist gar nicht gegen das Auto gerichtet, das ist ja ein positiv, das ist eine Kultur, eine andere Lebensqualität und dem muss sich halt auch das Auto unterordnen, so wie sich der Radverkehr und der Autoschienenverkehr einer Lebensqualitätsfrage unterordnen muss.
Da schließt sich für mich aber trotzdem die Frage an, ob die Grünen eigentlich noch grün genug sind, um die Verkehrswende voranzubringen. Denn ich habe einen Cem Özdemir im Wahlkampf erlebt, der sich auch maximal flexibel und durchaus pro Automobil oder / pro Automobilstandort Baden-Württemberg geäußert hat.
Wenn man mal so in die tiefen Psychologie der Parteien reingeht, glaube ich schon, dass wahrscheinlich wenig, und wir da auch sehr eindeutig sind, wenig andere Parteien gibt, die so ein intensives Verhältnis zum Rad haben und zum öffentlichen Verkehr. Das merken Sie, wenn Sie zu einer Veranstaltung gehen von Grünen und so weiter, kommen einfach viele mit dem Fahrrad und mit dem Helm. Und ich habe hier im Ministerium einen Haufen Leute, die viele Kilometer fahren, morgens und abends, aber nicht, weil sie müssen, sondern weil sie eine Freude dran haben. Und oder auch mit dem öffentlichen Verkehr selbstverständlich kommen. Cem Özdemir, ich kenne ihn ja wirklich schon lange, fährt halt auch Rad und er fährt auch gern Zug, vermeidet Flugverkehr. Also der hat es schon auch intus, die andere Art von Mobilität, was er im Wahlkampf gesagt hat, es ist also, dass er sich sehr ums Auto kümmert und sagt, wir können Auto. Damit wollte er einfach vor allem sagen, dass uns klar ist, dass in Baden-Württemberg der Wohlstand und die Wirtschaft sehr stark vom Auto abhängt und dass wir deswegen alles tun wollen, dass das Automobil auch weiterhin ein verkäufliches ist. Und das heißt aber auch, wir müssen die besten Autos, die im Umwelt- und im klimafreundlichsten sind, produzieren und dabei wollen wir den Unternehmen helfen. Und das ist, glaube ich, unbestritten.
Ich frage das deshalb auch nochmal so konkret, weil ja auch genau Ihr Bundesland unter grüner Führung letztlich ebenfalls für die Flexibilisierung der EU-Flottengrenzwerte und damit für das Aus vom Verbrenner aus, wenn man es so nennen will, gestimmt hat. Also haben Sie da der Elektromobilität nicht einen Bärendienst erwiesen?
Naja, also was da jetzt am Ende jetzt auf EU-Ebene beschlossen wurde, aufgrund der Intervention aus, das haben wir aus den Industrie- und Automobilländern Deutschlands, das war ja Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, die da im Wesentlichen getrieben haben. Das ist ja, wenn Sie das mal genau angucken, ist es ja nicht das Aus vom Verbrenner aus. 10% Flexibilisierung ist nur nicht der Abschied vom Elektroauto.
Der Verbrenner kann ja jetzt in Form von Hybridisierung und je nach Ausgestaltung der entsprechenden Modellpolitik der verschiedenen Hersteller im Grunde ewig leben. Das war vorher nicht möglich.
Naja, und der grüne Stahl hilft auch noch, aber ich sage es jetzt mit einer gewissen Ironie, dass ich finde, dass gemessen daran, wie aufgeblasen manche jetzt das Verbrenner ausgefordert haben. Und wenn ich dann sehe, was am Ende rausgekommen ist, dann ist es bescheiden. Und als pragmatischer Politiker sage ich immer, es ist eigentlich nicht wirklich klimaentscheidend, ob wir 90 oder 95 oder 100% 2035 klimaneutral haben, sondern eigentlich ist jeden Tag entscheidend, denn die Atmosphäre hat 100, 200 Jahre, hält den Anteil von CO2. Das heißt, jede Tonne, die wir heute raushauen, die ist genauso schlimm wie die, die wir 2035 raushauen. Also eigentlich müssen wir schneller zu klimaneutralen Antrieben kommen, zu weniger CO2-Ausstoß. Und dann ist sozusagen diese Diskussion ums Verbrenner aus 35 ist eigentlich im Grunde genommen eine völlig ideologisch aufgeladene Debatte. Entscheidend ist die Reduktion und klimaneutrale Antriebe. Das müssen wir so schnell wie möglich hinbekommen.
Damit sind wir mittendrin bei meinem Lieblingsthema der Elektromobilität. Wie schauen Sie denn auf die Entwicklung dieser Technologie, insbesondere in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren, wo Sie auch im Amt waren? Denn eines muss man dem Land ja lassen. Sie haben es relativ konsequent angegangen und unter anderem auch seinerzeit das erste flächendeckende Ladenetz eines Bundeslandes geschaffen. Also es hatte schon eine hohe Priorität.
Absolut. Umso verrückter ist, dass mir unterstellt wird, ich hätte was gegen das Auto, weil wir ja sehr, das war ja aus meinem Haus, es war ja nicht im Staatsministerium geboren, die Strategie, sondern wir haben das erste Ladenetz flächendeckend gehabt. Das war 2019. Und ich erinnere mich, ich war einmal beim Gipfel, weil der Ministerpräsident nicht konnte, haben das Autogipfel, als die Angela Merkel noch Kanzlerin war, und da habe ich das erzählt, was wir machen. Da kam sie hinterher zu mir her. Das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Riesenproblem. Wie haben sie denn das gemacht? Da haben die anderen noch noch davon geredet, das geht gar nicht. Ja, haben wir das gemacht. Und das Gleiche stellen wir jetzt gerade für die LKWs an, dass wir auch da ein flächendeckendes Ladenetz hinbekommen im öffentlichen Raum und unterstützen aber auch die privaten Lademöglichkeiten. Also das ist schon, wenn man es genau nimmt, ist die Politik wenig einflussreich, was die Produktion von Fahrzeugen anlangt. Jedenfalls die Landespolitik. Aber sie kann natürlich was tun in Sachen Ladeinfrastruktur. Das haben wir gesagt, das ist unser Job, Ladeinfrastruktur vorantreiben. Und das andere müssen wir auf Bundes- und europäischer Ebene regeln. Dort werden eigentlich die Weichen gestellt. Das ist ja schon klar, dass die Verbreitung und die Intensivierung der Elektromobilität hat ja viel mit den flotten Grenzwerten der EU zu tun. Wenn es die nicht gegeben hätte mit der Absenkung, mit Emissionshandel, wäre ja da nichts passiert. Und ich will mal nur daran erinnern, weil das irgendwie ganz viele vergessen haben, die Regelung mit 2035 und die ganzen Flottengrenzwerte, die sind ja nicht von der EU frei erfunden worden, sondern die sind vor ungefähr 15 Jahren im Dialog mit der Wirtschaft entwickelt worden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die wichtigsten Männer aus der Wirtschaft gesagt haben, Herr Herrmann, wir brauchen keine Anregung, welche Technologie wir machen. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen. Setzen Sie die Rahmenbedingungen, und die hat man dann auch gesetzt und ausgearbeitet. Dann kriegen wir das auch hin. Überlassen Sie uns, mit welcher Technik wir da hinkommen, aber Sie müssen klar sagen, was Sie wollen. Also Sie, die Politik. Ja, und das hat ja die Politik tatsächlich dann auch gemacht. Und viele haben ja gemeint, die EU wäre zu wenig ambitioniert, aber das war ja ein Kompromiss mit der Wirtschaft, was wir da verhandelt haben. Das war alles wirklich abgesprochene Dinge. Und dann agiert die Wirtschaft halt nicht im Sinne dieser Verabredung und sagt dann plötzlich, aber das kommt jetzt über Nacht, so schnell kriegen wir das nicht hin.
Es ist ja nicht so, dass das nicht alle Hersteller nicht hingekriegt hätten. Ne? Also es gibt da einen aus Bayern, aus München sehr speziell, der hält alle Vorgaben ein, spricht sich auch immer für Technologieoffenheit aus, ja, hat drei Buchstaben, aber ist trotzdem an der Spitze der Entwicklung und kriegt das hin, während der andere, den sie in Stuttgart um die Ecke haben, das nicht so gut hinbekommen hat. Also die Frage ist ja schon, warum jetzt sozusagen die Tür nochmal aufmachen, nur weil Unternehmen vielleicht einfach nicht gut gearbeitet haben.
Ja, es ist, muss man ja sagen, tatsächlich BMW, die nie so ambitioniert waren wie Mercedes in Sachen Elektromobilität öffentlich, dass die am besten sind, ist ja schon Ironie der Geschichte. Und es gibt ja noch einen anderen, Volvo, der ja auch ein Hochpreissegment bedient. Und Volvo ist ja schon längst in der Lage, die Werte einzuhalten. Ja, also man kann es, wenn man systematisch und strategisch das macht. Und das hinterlässt ein bisschen bitteren Geschmack, dass in Baden-Württemberg gerade Mercedes sehr ambitioniert war und dann doch irgendwie anders gehandelt und gelandet ist.
Hat Ihre Industrie das vielleicht doch nicht ernst genug genommen?
Ich glaube, dass sie einfach zu lange gedacht haben, solange man mit dem Alten noch gutes Geschäft macht, machen wir das. Und da ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Mercedes und BMW. BMW ist ein Familienbesitzunternehmen, die haben so viele Milliarden schon im Privatbesitz, die brauchen nicht jedes Jahr noch ein paar Milliarden mehr, die können auch mal ein bisschen warten. Während die Aktiengesellschaft getrieben von Quartalsberichten, und wenn da nicht alle Zahlen super top sind, dann geht das Ranking runter, dann zahlt man mehr für Kredite. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, dass das sehen übrigens alle Manager, sie müssen eine langfristige Orientierung haben und sind immer kurzfristig getrieben. Und das führt dann manchmal zu einem Hin und Her, was der langfristigen Entwicklung schadet und auch verhindert, dass man dem Ziel näher kommt. Ich meine, das ist sozusagen nicht eine persönliche Sache, sondern es ist eine Struktursache. Das ist, wenn Sie so wollen, ist es natürlich auch das System des Kapitalismus, das so angelegt ist.
Vielleicht wieder auf die Lichtseite zurück. Die Zulassungszahlen für Elektroautos sind in Baden-Württemberg, wenn man sich den Ländervergleich anschaut, auch mit am höchsten. Sind das vor allem die vielen Dienstwagenberechtigten im Autoland Baden-Württemberg oder sind das die grün geprägten Menschen aus dem Ländle, die das so mögen?
Also ich bin mir ganz sicher, dass es in Baden-Württemberg überdurchschnittlich viele Menschen gibt, die sagen, ich möchte meinen Beitrag zum Klimaschutz und zum Umweltschutz leisten, auch wenn ich CDU wähle oder nicht grün bin, aber ich will auch einen Beitrag leisten und ich kann es mir leisten, weil ich auch gut verdiene. Und dann ist es natürlich auch eine, muss man schon klar sagen, die Elektrifizierung der Flotte war ja schon die Elektrifizierung der teuren Autos und der relativ teuren Autos. Und da gibt's halt, wir haben ein hohes Wohlstandsniveau in Baden-Württemberg. Und dann haben wir natürlich viel Automobilindustrie. Und in der Branche fährt man natürlich schon auch gerne sozusagen die neuen Sachen und die zukunftsweisenden Sachen, dann viele Dienstwagen, keine Frage. Dieses Bündel zusammen hat es unterstützt. Und jetzt würde ich nicht ganz unbescheiden sein. Und die Landesregierung hat immer, und zwar von Anfang an über den Strategiedialog über unsere Arbeit im Verkehrsministerium oder im Staatsministerium. Wir haben immer die Elektrifizierung gefördert und immer gesagt, die Zukunft des Autos ist eine klimafreundliche, sonst hat das Auto keine Zukunft. Und deswegen unterstützen wir die Transformation.
Genau diese Transformation wollen wir gleich vertiefen, aber wir gönnen uns vorher noch mal ein Glas Wasser und gehen in eine ganz kurze Werbepause.
Sie wollen keine Nachrichten zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electriv Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in Ihr Postfach. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electriv Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electriv Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electriv.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights. Bei mir ist heute Winfried Herrmann, der noch Verkehrsminister von Baden-Württemberg. Und bevor wir hier mit der Elektromobilität weitermachen, Herrmann, Sie haben es vorhin selber angesprochen, sind Sie eigentlich froh jetzt, dass Sie Stuttgart 21 zumindest nicht mehr als verantwortlicher Amtsträger eröffnen müssen?
Nein, bin ich nicht. Zum einen baue ich Stuttgart 21 nicht, das Land baut es nicht, sondern die Bahn baut und die eröffnen. Aber natürlich dürfte ich wohl eine Rede halten, wenn es zur Eröffnung kommt. Ich habe mir schon überlegt, was ich sagen würde. Ja? Ich würde die Geschichte nicht ganz vergessen lassen, was da alles geschehen ist, was alles Versprechen war und so weiter. Und wenn Sie in Stuttgart wohnen und häufig den Bahnhof nutzen, dann haben Sie eine große Sehnsucht, dass diese Baustelle endlich fertig ist und dass man endlich wieder ordentlich zum Bahnhof kommt und nicht riesige Umwege laufen muss und so weiter. Und das geht, glaube ich, allen in Stuttgart so. Deswegen kann man nicht glücklich darüber sein, dass sich das immer weiter in die Zukunft reinzieht.
Dann kommen wir zurück zu unserer Elektromobilität. Wenn Sie, und das haben Sie auch schon gerade angesprochen, auf die Entwicklung zurückschauen und genau diesen Strategiedialog Automobilwirtschaft beleuchten, was ist da gut gelaufen und was weniger?
Also gut ist gelaufen, das sagen alle, die dabei waren, dass es überhaupt dieses Format gab, weil es das vorher und sonst wo nirgends gab und gibt. Dass eben die Wirtschaft, und zwar die Entscheider in der Wirtschaft, nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern auch die CEOs. Und bei der Politik waren es nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern auch die Ministerinnen und die Minister. Und dann weiter die Zivilgesellschaft, gut vertreten durch die Gewerkschaften und die Betriebsräte, dann auch die Umweltverbände waren gut vertreten und die Wissenschaft auch. Also in dem Spektrum waren wir nirgendwo. Dann haben wir neben dem High-Level-Top-Meeting einmal im Jahr, hatten wir ja unterjährig in größeren Bereichen wieder Unterthemen. Also zum Beispiel, ich war Vorsitzender mit Bosch-Chef oder mit Porsche-Chef. Zusammen war ich Vorsitzender des Feldes Data, also Daten. Und da wiederum gab es Arbeitsgruppen drunter, die dann bestimmte Themen erarbeiteten, wie Open Space und Open Source und solche Themen, die dann das konkret bearbeitet haben. Und insofern war das schon ein sehr komplexer Dialog, ganz anders als das, was man von den Gipfeln kennt, wo man einmal hingeht, sich trifft, jeder sagt ein paar Worte, hinterher gibt es eine Presseerklärung und das war's. Wir haben da kontinuierlich gearbeitet. Insofern war das ein absolut super Format, was man dringend in Zeiten der Transformation braucht. Was war nicht so gut? Ich glaube, man muss an manchen Stellen noch konkreter bei der Umsetzung werden. Wir haben super Papiere geschrieben in diesen Arbeitsgruppen, aber man hätte da auch vielleicht noch mehr Umsetzungsprojekte haben müssen. Also wir haben sind eine ganze Reihe von Umsetzungsprojekten da entstanden. Zum Beispiel, dass wir seit 2017 synthetische Kraftstoffe als Projekt haben, das wissenschaftlich vorbereitet und aufgearbeitet haben. Das ist nur entstanden, weil es diesen Dialog gab und weil es dort auch Mittel gab, die wir zum Beispiel im Ministerium nicht hatten. Und das konnten wir über den SDA abrufen. Und da gibt es noch einige andere Beispiele von Projekten, auch zum Beispiel autonome Shuttle-Verkehre sind aus diesem SDA finanziert worden. Da würde man dann höchstens noch sagen, man braucht da noch etwas mehr Geld. Das waren immer ein paar Millionen, aber sagen wir mal, wenn man größere Sprünge machen wollte, brauchst du halt ein paar 10 Millionen.
Es hat sich ja auch gezeigt, dass diese Transformation eben super komplex ist. Ja, also Franz Logen von der E-Mobil hat uns das Ende vergangenen Jahres in einer langen Folge hier nochmal alles aufgedröselt. Und es gibt einfach keine einfachen Antworten. Wie muss Politik eigentlich in den nächsten 10 Jahren diese Antriebswende weitergestalten? Also ist so ein SDA dafür das richtige Format, einfach immer, auch wenn es schwer fällt und anstrengend ist, weitermachen?
Also ich würde dem zukünftigen Ministerpräsidenten unbedingt empfehlen, dass er den Strategiedialog weitermacht, dass man das Format nochmal anguckt, überarbeitet, was könnte man einfacher machen oder besser machen. Und das wäre jetzt auch nochmal ein Kritikpunkt. Man hat sich quasi zusammengesetzt, hat gut gearbeitet, aber ohne Öffentlichkeit. Und dann hat man einmal im Jahr eine Pressekonferenz gemacht. Und wenn ich möchte, dass die Verkehrswende gelingt, muss ich die Bevölkerung anders mitnehmen. Und da muss ich mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das haben wir als Verkehrsministerium immer mal wieder versucht, aber da haben wir nicht genügend Power als Verkehrsministerium. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass Baden-Württemberg und Stuttgart, dass da die Bevölkerung sich mit dem neuen Auto identifiziert. Also dann sagt, wir wollen am meisten Elektroautos haben, wir wollen die neuesten fahren, wir wollen das Superland für Elektromobilität werden, dass alle anderen zu uns fahren und gucken, wie das ist. Das kriegt halt ein Unternehmen so nicht hin und die Politik auch nicht, sondern da brauchst du die Zivilgesellschaft, die mitmacht. Wir hatten in der Frühphase der Elektromobilität, gab es Elektronauten, das war so ein Verein, der sich gegründet hat und die zu Zeiten, als einer gesagt hat, es geht doch nicht, gibt's nicht, haben die schon Routen gefahren, sich vorgeführt, sind auf den Marktplatz gegangen, haben erklärt. Das war aber alles ehrenamtlich, zivilgesellschaftlich und von der Sorte hätten wir eigentlich, braucht man auch heute noch was. Also, dass man auch jetzt unabhängig von einer bestimmten Marke eine Verbraucherberatung kriegt. Ja, was muss ein Elektroauto haben, auf was musst du achten und erst sekundär ist es dann, was für eine Marke das ist und wie muss die Batterie wirklich sein? Brauchst du das wirklich, dass es 600 Kilometer Reichweite hat? Geht es auch nicht anders? Also zivilgesellschaftlich muss man was machen, denn das ist auch eine erstaunliche Erfahrung, dass nicht nur Teile der Politik nicht richtig mitkommen mit der Transformation und am Alten hängen, sondern auch viele Menschen in der Gesellschaft glauben, der Diesel wäre sozusagen das Ende der technologischen Geschichte. Was Besseres gibt es nicht.
Das Ende der technologischen Geschichte sehen wir ja jetzt an der Tankstelle in Form von Preisen. Aber man merkt ja schon, dass insbesondere Kommunikation rund um Transformation und vielleicht auch neue Gewohnheiten wahnsinnig schwer fällt, wogegen die Mobilisierung gegen Veränderung wahnsinnig leicht fällt. Ja? Hätten Sie sich nicht einfacher, Hermann, mal vom Fahrrad runter ins Elektroauto setzen können und dann so als Maskottchen für die Elektromobilität dann mal so einen schönen Werbeclip produzieren können?
Ich kann ja sagen, dass ich deutlich früher als der Mercedes-Chef Mercedes-Elektroautos gefahren bin. Da bin ich schon 5 Jahre gefahren, hat Herr Schulz berichtet, dass er jetzt auch Elektroauto fährt. Also da finde ich, da hätten andere die Werbesprüche und die Werbefilmchen machen sollen. Ich bin immer, jedes Mal habe ich mich filmen lassen. Ich war auch immer schön dabei und habe, wie gesagt, jedes Jahr ein neues Elektroauto gehabt. Und auch, bin auch übrigens 1 Jahr lang Brennstoffzelle gefahren von Mercedes. Also ich bin wirklich technologieoffen gewesen und leider war es so, dass Mercedes mir irgendwann die Brennstoffzelle weggenommen hat, als sie kaputt war und gesagt, machen wir nicht mehr weiter. Das funktioniert nicht, das rechnet sich nicht.
Da steige ich jetzt mal lieber nicht drauf ein. Aber ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir uns getroffen haben damals bei der Wave rund ums Mercedes-Museum, so eine Elektroauto-Fahrveranstaltung, damals eine der ersten großen. Da waren Sie auch mit ganz an vorderster Front sozusagen mit dabei. Aber um nochmal zu der Transformation zurückzukommen, warum fällt denn eigentlich diese viel zitierte Annäherung zwischen Ökonomie und Ökologie, für die ja auch die Realo-Grünen letztlich stehen, immer so schwer? Weil ich erinnere mich, eine Solarenergie in Baden-Württemberg mal erfunden, aber irgendwie jetzt klein geredet und nach China abwandern lassen. Windenergie auch, ingenieurstechnische Meisterleistung, ganz viel in Deutschland passiert. Die Lorbeeren ernten die anderen. Batterietechnik, das gleiche Drama. Was läuft denn da immer schief?
Also ich glaube, grundsätzlich ist ein Problem, dass die Rahmenbedingungen teilweise in Deutschland schlecht waren. Also es gab eine große Koalition in Berlin, die hat die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien so schlecht gemacht, dass eben die Abwandlung stattgefunden hat, muss man schon sagen. Und es gab auch eine Ampelregierung, die durch die abrupte Beendigung der Förderprämie Elektromobilität, jetzt mal egal, wie man zu der Prämie steht, aber wenn man so einfach abbricht, das hat ja nachweislich einen Bruch bei der Elektrifizierung gebracht und beim Autoverkauf. Also es sind schon viele Dinge da falsch gelaufen. Und also diese grundsätzliche Frage, die stelle ich mir eigentlich ständig, weil ich ja sehe, wie Bosch, Mercedes ständig sozusagen in der Spitze der Entwicklung sind und dann freust du dich und bist stolz drauf, wir in Baden-Württemberg und da gehen 1-2 Jahre ins Land und dann hörst du plötzlich, nee, da machen wir nicht mehr weiter, das rechnet sich nicht für uns. Und ich sehe da ein Riesenproblem, dass wir für die Transformation brauchen wir einen langen Atem und langfristige Finanzierung und einfach ein Durchhaltevermögen. Und die kurzfristige Orientierung von Wirtschaft und manchmal auch von Politik steht dem im Wege. Ja, und deswegen glaube ich, und das haben wir in Baden-Württemberg Also Ministerpräsident Kretschmer hat das auch mehrfach öffentlich vorgeschlagen. Ich habe das auch in Brüssel immer wieder vorgeschlagen. Wir brauchen eine europäische Ressourcenpolitik, wir brauchen eine europäische Energiepolitik, wir brauchen eine europäische Elektrifizierungspolitik, wir brauchen eine europäische Digitalisierung und KI. Und zwar im Stile von Airbus, also als Airbus-Projekt, wo man klar sagt, das wird vielleicht 10 Jahre, vielleicht sogar mehr als 10 Jahre öffentliche Förderung brauchen, damit wir auf Augenhöhe mit China oder kalifornischen Unternehmen auf dem Markt ankommen. Weil es halt eben eine lange Phase gibt, wo sich das nicht sofort rechnet. Das muss man dann sagen, die Besonderheit von, wenn wir mal Tesla und Elon Musk nehmen, der hat die deutschen Manager haben mir immer gesagt, wenn ich gesagt habe, Mensch, guck doch mal, was Tesla macht, wie die erfolgreich sind, dann haben die immer gesagt, ja, aber das ist ein Defizitgeschäft. Und das war der Grund, für den ich gesagt habe, das ist ein Defizitgeschäft. So, aber warum war das für Tesla kein Defizitgeschäft? Der hat natürlich ein Defizit gemacht. Aber da die Aktien ja was Spekulatives sind, ist sozusagen das Zukunftsversprechen, dass es die Zukunft ist, ist ja die Aktie weit über das hinausgegangen an Wert oder die Aktien an Wert, was die herkömmlichen Unternehmen, die ja viel vorhandene Infrastruktur, Käufer, Kunden, Mitarbeiter hatten und eigentlich werthaltiger waren, kleine Unternehmen gewesen sind, die vielleicht 150 bis 200 Milliarden Wert hatten, während der Tesla bei 800 Milliarden lag, obwohl er kaum ein Werk hatte und schon gar keine Substanz, aber das Aktienversprechen, damit hat er sich finanziert.
Ironie der Geschichte. Damit hat ja sogar Mercedes reichlich Geld verdient mit genau diesen Tesla-Aktien und diesem Defizitgeschäft letzten Endes. Also das war ja auch spannend.
Ja, aber sie sind dann rausgegangen nach dem Motto, das brauchen wir nicht. Wenn sie clever gewesen zu dem Zeitpunkt hätte Mercedes sagen können, kommen wir neben den Rest auch noch.
Sie hätten auch noch viel mehr verdienen können, wenn sie drin geblieben wären. Ne? Also auch wieder interessant. Vielleicht mal kurz, weil sie die Ampel angesprochen war, da gehört ja zur Wahrheit die Klage der Union gegen die Mittel im KTF letzten Endes dagegen. Ja, man hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt die Elektromobilität abwürgen müssen, aber irgendwas musste man ja tun. Hatten Sie eigentlich keine Ambitionen, ins Verkehrsministerium mal auf Bundesebene zu wechseln? Das wäre ja damals eine Option gewesen, vielleicht zur Ampelfindung letzten Endes. Ich meine, ich habe damals Cem Özdemir interviewt, der hatte, glaube ich, auch ein Auge aufs Verkehrsministerium geworfen. Das wurde dann die Landwirtschaft. Aber war das für Sie nie interessant?
Na doch, ich habe ja Dobrindt, Ramsauer, Scheuer erlebt. Und es tut einem dann schon weh, das zu sehen, was die da machen und was man selber drauf hat und was man machen könnte. Aber ich war da halt schon nicht mehr in Berlin. Und das ist halt nochmal die Geschichte, dass bei Koalitionen schauen die in Berlin sind, erstmal danach, wer von ihnen das kann. Weil Toni Hofreiter war ja auch im Spiel. Hofreiter war ja offensichtlich nicht kompatibel mit den anderen Parteien. Und damit war das Ganze dann, und die wollten auch die Grünen nicht in dem Ministerium haben. Das war das Gleiche wie damals bei uns. Ich habe mich da nicht bemüht, weil ich war da, ehrlich gesagt, schon zu lange jetzt im Land und auch zu alt. Ich sage mal, im Rückblick betrachtet, wäre es schön gewesen vor 15 Jahren.
Das Gute ist, ich kann jetzt so viele Hätte-Fragen stellen. Was hätten Sie denn zum Beispiel anders gemacht in der Ampel als Volker Wissing, der ja lange auf E-Fuel und Parteilinie war und dann ganz kurz vor Schluss sozusagen als letzter aufrechter freier Demokrat immerhin noch sein Ansehen gerettet hat?
Ehrlich gesagt, im Nachhinein bin ich froh, dass ich mit der Ampel nichts zu tun hatte als Politiker, weil die Konstruktion war wirklich so verquer und die Art, wie die da zusammengearbeitet, konnten wir eigentlich nur verlieren. Gut, dass ich hätte einiges anders gemacht. Wissing hat sich leider nie auf die Seite der Länder geschlagen, hat eher gegen die Länder gearbeitet. Da wäre ich sicherlich ganz anders drauf gewesen, weil ich glaube, ein Verkehrsminister in Deutschland kann überhaupt nur erfolgreich sein, wenn er gut mit den Länderministerinnen zusammenarbeitet, weil so viele Kompetenzen auf Landesebene liegen und ganz viele Entscheidungen müssen durch den Bundesrat gehen und da brauchst du einfach die Länder, musst du kompromissfähig sein und da kannst du auch nicht eine grüne Politik machen, sondern musst du Politik machen, wo möglichst viele dabei sind. Also wie gesagt, dass bis heute nicht geregelt ist, dass wir endlich mehr Regionalisierungsmittel bekommen, um den Schienenpersonennahverkehr auskömmlich zu finanzieren, das ist das größte Versäumnis der Ampel und auch von Wissing und er war wirklich nicht hilfreich dabei. Wie Sie zu Recht gesagt haben, war Wissing, nachdem er ausgetreten ist und weiter Minister geblieben ist, war wie ausgewechselt und sehr viel kooperativer und sehr viel offener und hat dann auch zugegeben, dass er doch sehr unter Lindner gelitten hat. Ich habe lange Zeit kein so richtig gutes Verhältnis mit ihm gehabt, aber am Schluss ist es immer besser geworden. Und ich habe auch nie auf Bundesebene die Idee gehabt, ich muss gegen einen Bundesminister kämpfen, sondern ich bin immer da hingegangen und habe gesagt, das hat uns für Andi Scheuer auch gegolten. Andi Scheuer war ja sozusagen mit mir im Verkehrsausschuss, also bevor er dann Generalsekretär und später dann Staatssekretär geworden ist, war mit mir im Verkehrsausschuss und wir haben uns persönlich auch ganz gut verstanden Und ich habe zu jedem, ich habe zu Ramsauer, da war ich ja Ausschussvorsitzender, als Ramsauer Minister war, zu Dobrindt und zu Scheuer, zu jedem gesagt, ich bin bereit, mit Ihnen zu kooperieren, weil wir kriegen nur zusammen was hin im Verkehr. Und es ist von den meisten nicht angenommen worden, vielleicht nur am ehesten von Andi Scheuer, aber auch nur ansatzweise nachher dann doch wieder irgendwie.
Es gibt ja noch eine zweite Problematik, nämlich dass Verkehrspolitik und auch die dazugehörige Wirtschaftspolitik ja nie zusammen gemacht werden. Es sind ja auch immer zwei Ministerien. Das Gleiche haben Sie auf Landesebene ja auch wieder eine andere Partei, auch wieder die Union, die das Wirtschaftsressort hat. Das wird ja jetzt wahrscheinlich bei der nächsten Regierungsbildung auch nicht einfacher. Müsste man das nicht viel integrierter, systemischer angehen und nicht immer das auseinanderklamüsern?
Doch, also es gibt natürlich auch wichtige Leute, die sagen, eigentlich muss Wirtschaft und Verkehr zusammen. Es ist leider aber so, dass dort, wo es zusammen ist, klappt es auch nicht besser. Es gibt ja viele Bundesländer, die so ein Sammelsurium-Ministerien haben und da sind dann die Minister auch meistens überfordert. Und ich meine, unser Vorteil ist, dass wir eine klare Aufgabe haben und das auch konsequent erledigen. Wir sind inzwischen ein hochkompetentes, starkes Verkehrsministerium. Wir helfen allen anderen. Bei vielen Dingen, wir helfen auch immer den Vorsitzländern sehr, weil wir einfach Potenzial und Kompetenz haben. Und ich habe in all den Jahren das versucht, über die E-Mobil und über Kontakte zur Wirtschaft. Und der Ministerpräsident Kretschmer hat es auch gemacht. Wir haben das quasi über die anderen Felder der Arbeit ausgeglichen, dass wir nicht das Wirtschaftsministerium hatten. Aber schöner wäre es natürlich, wenn das enger zusammenpassen würde.
Schauen wir vielleicht auf der Zielgerade unseres Podcasts hier nochmal ein bisschen in die Zukunft. Die Elektrifizierung des LKWs ist ja in vollem Gange, steht sozusagen in den Startlöchern jetzt, um loszulaufen. Die Produkte sind da, die Ladeinfrastruktur entsteht. Haben Sie Hoffnung, dass diese Elektrifizierungswelle höher und schneller rollt als die beim PKW?
Auf jeden Fall. Wenn die Bedingungen stimmen, dann wird es schneller gehen. Weil, sag mal, ein PKW kauft man sich ja für eine ziemlich lange Zeit. Die LKWs werden für viel kürzere Zeiten gekauft oder geleast. Und als Privatmann kauft man sich ein Auto ja noch nicht, weil ich kaufe mal ein Auto, weil ich damit Rendite erzielen will. Aber eine Spedition kauft ein LKW nur dann, wenn sie mit diesem LKW ein Geschäft machen können. Und deswegen wird es da keine Käufe geben, wie ich hätte mal gerne einen schönen Elektro-LKW, sondern der muss sich rechnen. Und in dem Moment, wo der Elektro-LKW sich rechnet, weil er nicht mehr ganz so teuer ist wie heute, die Ladeinfrastruktur da ist und die Mautbefreiung einen erheblichen Reduktionsfaktor hat und die Preise bei Diesel und überhaupt Mineralöl hochgehen, dann wird es sehr schnell, sehr dramatisch kippen. Dramatisch deswegen, weil das dann die Produktion wahrscheinlich überfordern wird. Jetzt ist ja so, dass die länger gebraucht haben, bis sie was anbieten. Jetzt können sie mehr anbieten, als gekauft wird. Aber das kann auch kippen, dass es mehr Nachfrage gibt, als produziert werden kann. Aber im Moment sind wir da noch nicht.
Das könnte ja jetzt vielleicht auch beim Auto passieren, oder wie schauen Sie auf die entsprechende Ölkrise rund um den US-Angriff auf den Iran, der ja sozusagen bei uns an den Tankstellen gerade alles über die 2 Euro hinausschießen lässt?
Ja, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich war ungefähr 2010, waren wir Grünen total sicher, dass sich die Elektromobilität durchsetzt, weil der Spritpreis immer höher geht. Und ich hatte dann manchmal das dumpfe Gefühl, dass das die, ich sage das jetzt etwas bildlich und vereinfacht, dass die Scheiß gemerkt haben, wenn sie weiterhin eine Hochpreispolitik machen, dann verkaufen sie kein Öl mehr, weil dann alles elektrisch wird. Und dann sind ja von 2010 bis 2020 sind praktisch die Spritpreise konstant geblieben. Das heißt, die eigentliche Rahmenbedingung, von der man gehofft hat, das ändert alles, hat so nicht stattgefunden. Und deswegen hat sich das auch so verschleppt. Und deswegen wäre ja auch nochmal eine Erklärung zu Ihrer Frage, warum hat es so lange gedauert? Hat sich halt einfach auch nicht so gerechnet. Es war noch günstig zu tanken. Und es hat Trump diesen Krieg angezettelt und er zerstört quasi die Lieferketten im Mineralöl-, Rohölbereich. Meine These ist ja, das macht er ja, weil er China schädigen wollte. Aber er schädigt natürlich auch Europa, er schädigt auch die USA und er schädigt die Weltwirtschaft. Und er ist ja eigentlich ein Anhänger, ich sag mal, des Ölautos oder des Benzinautos und das konterkariert er das außersehen auch nicht damit. Deswegen sieht man ja so richtig durchdacht, ist es nicht, was er da macht. Ich glaube aber trotzdem, tendenziell werden wir einen höheren Preis in den nächsten Jahren haben, nur wie lange das geht, weil das wissen Sie auch, sowohl Russland als auch die arabischen Staaten oder wenn wir Venezuela noch dazu nehmen, also die großen Produzenten können immer auch politische Preise machen. Und da kann man ja am Ende immer noch sagen, bevor ich gar nichts mehr verkaufe, weil es so teuer ist, mache ich es lieber billig. und Verkauf weiter gut.
Also wir sind jetzt auf dem ganz großen Ölmarkt dieser Welt angekommen und den ganzen Zusammenhängen. Wir sind ja aber zeitlich gerade so ein bisschen herausgefordert und müssen zum Schluss kommen. Deshalb wäre meine letzte Frage an Sie: Was raten Sie konkret Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin in Baden-Württemberg im Amt des Verkehrsministers oder der Verkehrsministerin, egal welcher Partei er oder sie angehört, bei diesem fast Gleichstand kann man das, glaube ich, jetzt noch nicht sagen, wer das wird.
Ich würde auf jeden Fall raten, den Weg der Verkehrswende weiterzugehen, weil ich glaube, dass eine moderne Verkehrspolitik passt zu einer Förderung der Transformation der Wirtschaft. Ich bin überzeugt davon, nur wenn wir zeigen, dass wir der beste Elektroautomarkt sind und dass bei uns das funktioniert, wird es auch werbend für die Produktion und für den globalen Verkauf gut sein. Und ich glaube sowieso, dass wir eigentlich angesichts der drohenden Klimakatastrophe wirklich jetzt mal schneller werden müssen beim Klimaschutz und wirklich das Schöne heute im Unterschied zu den Jahrzehnten früher, als ich angefangen habe, Politik zu machen, ist, dass wir heute alle Technologien haben, um es richtig zu machen. Und eben halt sowohl ein gutes Auto zu haben und gleichzeitig umwelt- und klimafreundlich zu sein. Anders als früher war das eine schöne Wunschvorstellung, aber es gab es nicht. Jetzt gibt es das alles und wir machen es trotzdem, nicht wir, sondern man macht es trotzdem mehrheitlich noch nicht. Und das ist die große Hoffnung, dass das wirklich jetzt sich mal durchsetzt, dass die Zukunft nicht in der Vergangenheit liegt.
Da ist er wieder, der Berufsoptimist. Herr Herrmann, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch allzeit gute Fahrt, egal ob mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem Elektroauto.
Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Das war unser Gespräch mit dem dienstältesten Landesverkehrsminister Deutschlands über den Stand der Dinge in Sachen Verkehrswende und Elektromobilität. Ich hoffe, diese Einblicke in 15 Jahre Verkehrspolitik waren interessant für Sie und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiederhören hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Machen Sie es gut.